Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Es wäre schön, wenn wir auf die vergangenen 2 Jahre zurückblicken könnten, die ersten 2 Pandemiejahre, und im Größeren sagen könnten, das war gut, das war nicht gut, datenbasiert. Können wir aber ja nicht oder nur schwer. Das hat auch der Sachverständigenausschuss zu den Corona-Maßnahmen noch einmal klargemacht, denn die Daten fehlen. Das gilt für das Infektionsgeschehen, Impfungen, Seroprävalenz, also wer hat sich schon angesteckt, aber auch für so einiges zum Handeln der Menschen, sprich auch die Sozialwissenschaften. Wie groß war die Lücke da? Und was müsste sich spätestens jetzt ändern? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Stefan Liebig, Professor für Soziologie an der Freien Universität Berlin und Direktor des Sozioökonomischen Panel, also die größte und am längsten laufende repräsentative Langzeitstudie in Deutschland mit rund 15.000 Haushalten und 30.000 Menschen. Und es war ein langes Gespräch über Frust, über gekippte Projekte und auch über einen Graben zwischen Natur- und Geisteswissenschaften. Eine Viertelstunde daraus, jetzt hier. Hallo, Herr Liebig.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Liebig, wie groß ist das Loch, das wir bei sozialwissenschaftlichen Daten zur Pandemielage haben?
Das Problem ist eigentlich, oder andersrum, wir sind eigentlich doch relativ gut ausgestattet mit bestimmten Daten. Also so schlecht, würde ich einmal sagen, sind wir nicht ausgestattet, aber es hätte deutlich besser sein können. Es hätte besser sein können mit Blick auf, welche Infektionswege können wir beobachten, und es hätte besser sein können mit einer wirklich kontinuierlichen Beobachtung des Infektionsgeschehens, und zwar nicht in einzelnen Regionalstudien, sondern tatsächlich auf Ebene des Bundesrepublik, also sozusagen flächendeckend.
Also eine Vernetzung von Daten, wirklich das, was wir an Daten virologisch haben, zu verknüpfen mit Daten, genau, die wir für die Menschen haben. Warum tun sie das, was sie tun, und tun das nicht, was andere tun?
Ja, am Anfang gab es eine Reihe von Initiativen, zumindest eine fällt mir sofort ein, die bereits im März, April vorgeschlagen hat, eine sehr große Studie durchzuführen, 30.000 in Kooperation zwischen Wirtschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften und natürlich auch Epidemiologen und Gesundheitswissenschaftlerinnen. Und die Idee war damals tatsächlich ganz schnell so eine repräsentative Stichprobe aufzusetzen und sowohl Gesundheitsdaten, also Infektionsstatus, aber natürlich auch die Verhaltensweisen, die Einstellung der Menschen abzufragen, um damit natürlich auch die zum Beispiel wirtschaftlichen Folgen oder auch die Belastungen der Haushalte jeweils bestimmen zu können.
Das war im Frühjahr 2020.
Genau.
Und warum gab es das nicht?
Es wurde politisch entschieden damals, dass diese Studie nicht durchgeführt werden soll. Dafür ist das Geld woanders hingelaufen, sozusagen allein in die Gesundheitswissenschaft oder Gesundheitsforschung.
Das ist spannend. Dann könnte man ja fragen, es gibt ja große Studien wie zum Beispiel das Sozioökonomische Panel. Da haben Sie jetzt 2 Sonderbefragungen gemacht. Und wer sich ein bisschen auskennt in dem Feld, weiß, die sind aus einem Topf dann auch finanziert worden. Und da gab es einen bestimmten Zuschuss. War das alles, was möglich war dann mit den Geldern, die es gab?
Also unsere Studie ist ja zusammen mit dem RKI, mit dem Robert-Koch-Institut durchgeführt worden. Und wir haben ungefähr im Mai 2020 die Entscheidung getroffen, das tatsächlich zu machen. Und wir sind in das Feld, also wir haben die Studie gestartet im Oktober, November 2020. Und wir haben eigentlich sehr viel Zeit investiert von Mai bis zum Feldstart, um diese Studie zum Laufen zu bringen. Einfach deswegen, weil wir in dem Fall Neuland betreten haben. Ziel war, dass die Befragten in unserer Studie, Langfriststudie Sozioökonomisches Panel, die seit 1984 läuft, und die Personen, die bei uns befragt sind und die teilnehmen, denen 2 Tests zu geben, einmal einen PCR-Test und einmal einen Bluttest, um genau die Infektionssituation einschätzen zu können. Und das war ein Novum, weil wir damit natürlich Biomaterial gesammelt haben. Da gibt es bestimmte auch datenschutzrechtliche Bestimmungen, also, und natürlich auch logistische Probleme, die wir damals klären mussten. Und von daher, daraus erklärt sich letztendlich auch die lange Vorbereitungszeit.
Was haben Sie denn daraus gelernt? Wie viel zu langsam war das? Und reicht es dann, zweimal zu erheben oder hätte es öfter sein müssen?
Eigentlich hätte es, und dazu gab es auch Konzepte, die von Kolleginnen und Kollegen entwickelt worden sind. Im Prinzip müsste man eine beständige, kontinuierliche Erhebung durchführen, um tatsächlich die Dynamik des Infektionsgeschehens abbilden zu können.
Gibt es denn auch Risiken, wenn man so große Studien wie zum Beispiel das SOEP, also das sozioökonomische Panel, anzapft, häufiger? Vor allem mit Blick vielleicht auf Menschen, die besonders wichtig sind, dass sie da drin sind?
Ja, also das Problem, was wir haben, und wir haben auch entsprechende Rückmeldungen bekommen, ist, wir haben ja diese Gruppe von Corona-Leugnern gehabt. Und die Personen waren dann auch überhaupt nicht bereit, bei dieser Zusatzerhebung mit dem RKI teilzunehmen. Und wir haben dann verschiedene Rückmeldungen auch bekommen, dass diese einzelnen Personen am gesamten Panel, also am sozioökonomischen Panel, in Zukunft nicht mehr teilnehmen wollen. Auch andere stimmen, dass die Personen, unsere Befragten, sich überlastet gefühlt haben. Und das ist eigentlich ein großes Problem, weil das Ziel von solchen repräsentativen Studien ist ja tatsächlich die Abbildung aller Meinungen, Einstellungen, Situationen hier in Deutschland in der Bevölkerung. Und wenn Sie dann bestimmte Gruppen haben, die nicht mehr mitmachen, dann haben Sie eben einfach eine Verzerrung auch der Ergebnisse und damit haben Sie eigentlich ein Problem.
Jetzt überspitze ich einmal. Es könnte passieren, dass wenn ich da zu schnell zu viel möchte, ich am Ende für viel Geld Ergebnisse bekomme, die einem gerade nicht das bringen, was gebraucht wird.
Genau. Und es gab ja nicht nur unsere Studie, sondern es gab auch andere Studien. Es gibt auch jetzt eine aktuelle Studie, eine geplante Studie. Und ja, die Frage, werden die Ergebnisse belastbar sein, entscheidet sich eigentlich bereits ganz am Anfang bei der Frage, welche Personen sind überhaupt in dieser Studie mit drin? Welche werden sozusagen kontaktiert, damit sie mitmachen können? Auf der einen Seite haben wir Zufallsstichproben. Das heißt also, wir wählen zufällig die Teilnehmenden einer Studie, zum Beispiel aus den Einwohnermeldeämtern, aus Registern der Einwohnermeldeämtern. Und auf der anderen Seite gibt es aber Studien, die sich auf bereits laufende Studien beziehen, die aber selbst nicht zufällig ursprünglich ausgewählt worden sind. Also zum Beispiel, es gibt immer wieder im Netz Anfragen, wer möchte an einer Längsschnittstudie teilnehmen? Dann können Sie sich melden. Oder es wird versucht, über auch kommerzielle Anbieter, die eben einen festen Bestand an Befragten haben, derartige Studien durchzuführen. Das heißt, die zweite Version, die nicht zufallsgestützten Stichproben oder Studien, kranken oder haben das Problem, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen in diesen Studien eben nicht repräsentiert sind. Also wer keinen Internetzugang hat, der wird in einer derartigen Studie auch nicht teilnehmen können.
Wer schlechter Deutsch spricht, wer sozioökonomisch sehr benachteiligt
also
ist,
genau diese
zurückgezogen.
Unterschiedlichen Gruppen, die eben in solchen Studien nicht repräsentiert sind. Und das wirkt sich unmittelbar auf die Ergebnisse aus. Man kann das zwar theoretisch korrigieren, aber letztendlich eigentlich ein relativ großes Restrisiko besteht immer, dass Ihre Zahlen oder Ihre Ergebnisse dann nicht wirklich repräsentativ sind und nicht belastbar.
Da sind wir wieder beim Thema Limitationen von Studien. Das gibt es auch in anderen Fachgebieten und eben die Verknüpfung von Daten. Wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, dann frage ich mich, haben wir vielleicht auch zu hohe Ansprüche in den Sozialwissenschaften? Also mit Maßstäben, die ja aus einer Zeit vor der Pandemie kommen. Und eine solche Pandemie ist ja eine hochkomplexe, sich schnell entwickelnde Krise. Vielleicht muss man auch eher mal schnell und nicht ganz perfekt schießen mit nicht den ganz perfekten Studien. Es kommt dann nur darauf an, die Ergebnisse richtig einzuordnen.
Ja, und das war auch für die Sozialwissenschaften natürlich neu, dass wir auch von der Politik her Anforderungen an Ergebnisse, Daten erfahren haben, die sehr schnell formuliert worden sind. Also dieses sehr schnelle Reagieren war etwas, was für die Sozialwissenschaften zunächst einmal neu war, wo auch keine entsprechenden Strategien vorhanden waren. Wir haben jetzt aus dieser Erfahrung auch gelernt. Ich hatte vorhin schon den Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten angesprochen. Hier wurde jetzt ein Modell entwickelt, wie man sozusagen schneller auf derartige Krisen reagiert. Da werden gerade auch institutionelle Strukturen oder Mechanismen entwickelt, wie Sozial- und Wirtschaftswissenschaften auf derartige schnelle Anforderungen reagieren können. Und Pandemie war eine Krise. Wir haben als nächstes die Ukraine-Krise natürlich jetzt. Und von daher derartige Anforderungen, dass man schnell mit sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Daten hantieren möchte und seine politischen Entscheidungen auch darauf aufbauen möchte, das wird in Zukunft weiter die Wirklichkeit sein.
Da schließt sich jetzt der Kreis zum Thema Finanzierung, dass es politisch auch gewollt sein muss. Was ich gerne noch wissen würde, es gibt jetzt so einige Virologen, Epidemiologen, Impfstoffforscher nach der Zeit, die ziemlich bekannt geworden sind. Ich würde sogar sagen berühmt. Aber Soziologen etwa, da denke ich, da wird es schon schwierig. Wieso ist das so?
Na, ich glaube schon, es gab schon 2, 3 Personen, die mir jetzt sofort einfallen würden, die, glaube ich, auch stärker in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden sind. Aber Sie haben natürlich recht gegenüber einem Herrn Drosten. Es gibt keinen Counterpart sozusagen in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Ich glaube, dass natürlich die naturwissenschaftlichen Kolleginnen und Kollegen dadurch, dass sie eben mit anderen Arten von Daten arbeiten, mit anderen Modellen arbeiten, hier auch schneller reagieren können und auch konnten. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass die Dimension, dass eine Pandemie, die zunächst einmal auf die Gesundheit bezogen ist, sich auch auf das soziale und das wirtschaftliche Leben auswirkt, das ist ein Aspekt, der vielleicht von Anfang an nicht wirklich deutlich wurde. Ich hoffe, dass sich das mittlerweile etwas verändert hat und dass die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften damit auch sichtbarer sind. Wenn wir uns nochmal überlegen, welche Erfahrungen haben wir aus der Pandemie gemacht, dann ist das sicherlich eine Erfahrung, die auch ja letztendlich auch umgesetzt wurde, diese Kooperation und die engere Zusammenarbeit zwischen Sozial- und Wirtschaftswissenschaften auf der einen Seite und Gesundheitswissenschaften, Epidemiologen, Virologen auf der anderen Seite. Das ist, glaube ich, was hoffentlich bleibt und was auch dringend notwendig war.
Passt dann das Bild, dass Anfang des Jahres 2020 es vielleicht noch einen interdisziplinären Graben gab und dass inzwischen dort gerade eine Brücke drüber gebaut wird?
Ja, definitiv. Also die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat ja auch eine interdisziplinäre Kommission zur Pandemie eingesetzt und in dieser Kommission sind letztendlich alle relevanten Disziplinen und wenn ich mir so die Diskussion in dieser Kommission anschaue, auch wie wir uns mittlerweile aufeinander beziehen, dann glaube ich, ist das wirklich eine Lernerfahrung, die wir alle durchgemacht haben und dass dieser Graben, der vorher definitiv bestand, jetzt nicht komplett zugeschüttet ist, aber wo wirklich, wie Sie sagen, auch Brücken gebaut worden sind, die auf jeden Fall für die Zukunft tragfähig sein werden.
Jetzt gab es ja in den vergangenen 2 Jahren auch Menschen, die wollten den Graben schon eher überqueren. Ich sag mal mit einer schnell gebauten, geflochtenen Hängebrücke zum Beispiel, die sich mehr einbringen wollten. Und dann gab es noch Zurückhaltung, auf welcher Seite auch immer. Ist da jetzt eine Aufbruchsstimmung oder ist es eher ein Frustmoment im Moment?
Ja, es ist Frustmoment. Ich meine, man muss natürlich auch auf die andere Seite schauen, wo werden bestimmte Entscheidungen getroffen. Und die Entscheidungen, die mit Blick auf die Corona-Datenerhebung getroffen worden sind, sind natürlich in gleicher Weise im Grunde genommen auch in Häusern getroffen worden, wo genau diese disziplinäre Trennung von Anfang an und schon seit Jahrzehnten existiert. Und nicht nur innerhalb der Häuser, sondern auch zwischen den Häusern. Und ich glaube, wenn dass eben genau aus diesem Grund heraus auch dort diese Überbrückung von disziplinären Bereichen notwendig ist. Das erfordert natürlich dann eine andere Art auch der Kommunikation innerhalb der Ministerialbürokratie, innerhalb der Fachressorts und der entsprechenden Ministerien und darüber hinaus.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Stefan Liebig, Soziologe und Direktor des sozioökonomischen Panel, jetzt hier für dieses Gespräch zum Thema Datenkrise.
Ja, vielen Dank auch Ihnen.